Ursula Weidenfeld, Ulrich Siegmund und Justus Bender, Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute über eine Wahl sprechen wollen, die tatsächlich das Zeug dazu hat, die politische Statik des Landes für lange Zeit zu verändern, wenn, und da geht der Blick zunächst zu einer der bekanntesten Wirtschaftsjournalistinnen des Landes, zu Ursula Weidenfeld, wenn es so kommt, wie es die Umfragen im Moment sagen. So oder ähnlich sehen sie aus, seit ziemlich langer Zeit schon. Und noch ist unklar, wer am Ende den Regierungschef stellen wird in Sachsen. Anhalt, CDU oder AfD. Mit beiden Regierungsprogrammen wollen wir uns beschäftigen, heute mit dem der AfD. Und es ist vor allem interessant, sagt Ursula Weidenfeld, das Wirtschaftsprogramm der AfD zu sehen, die ja den sogenannten Altparteien gerne vorwirft, rechts zu blinken und dann doch immer wieder links abzubiegen. Das ist, sagt sie, bei der AfD tatsächlich anders. Die blinken rechts und die biegen auch rechts ab, aber sie kapieren trotzdem nicht, wohin sie fahren. Woran macht sie das fest? Und was würde es uns kosten, das Regierungsprogramm der AfD genauso umzusetzen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und was würde das alles politisch bedeuten, wollen wir Justus Bender fragen. Hat 2017 schon eines der besten Bücher veröffentlicht, das jemals zum Thema AfD geschrieben worden ist. Was will die AfD? Arbeitet gerade an einem neuen, in dem er die historischen Parallelen untersucht und sagt, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt tatsächlich an die Macht kommen, dann gäbe es keine Sondierungen, keine Koalitionsverhandlungen, keine Kompromisse. Das Ziel ist, sagt er, eine Alleinregierung. Und das wäre nicht nur ein politischer Einschnitt, sondern ein struktureller Zugriff auf den Staat, sagt er. Denn die AfD kann dann sehr viel mehr austauschen als 150 oder 200 Top-Positionen im Staat. Mit welchen Konsequenzen? Herzlich willkommen. Ja, und Ulrich Siegmund ist der Spitzenkandidat der AfD, der es möglich machen soll am 6. September, glaube ich, in Sachsen-Anhalt. Und dafür greift er richtig in die Vollen, verspricht kostenfreie Kitas, verspricht kostenfreies Schulessen, ausdrücklich gutes Schulessen, verspricht Azubis einen Führerscheinzuschuss, verspricht ein landeseigenes Familiengeld, verspricht ein Babybegrüßungsgeld und vieles mehr. Und wenn das jetzt klingt wie Freibier für alle, dann legt er noch einen drauf und verspricht sogar die Steuer auf das Freibier abzuschaffen. Kein Witz. Ein Mann mit einer interessanten Biografie war mal in der CDU für ein paar Jahre, bevor er dann 2014, glaube ich, in die AfD eingetreten ist. Er ist Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt, später BWL und Wirtschaftspsychologie studiert, auch zu Ende, und sagte mal, ich liebe es zu verkaufen, was kaum einer weiß. Der Mann, der heute harte AfD-Politik verkauft, hat früher mal romantische Düfte verkauft, hatte sogar eine eigene Firma, Berlin Duftet, eine Firma für innovative Raumbeduftung, und wollte damit die Berliner U- und S-Bahnhöfe beduften, was prinzipiell eine gute Sache ist. Und in einem Spiegelporträt über ihn heißt es, er habe, echt Achtung, Zitat, gendersensitive Düfte verkauft. Wie genau also der Weg von gendersensiblen Düften zur AfD verläuft und warum er sagt, dass Leute deutlich weniger aggressiv sind, wenn es nach Lavendel riecht, das wird er uns erklären. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Vielen Dank.
Stimmt die Geschichte wirklich?
Ach, da ist schon was dran, ja, natürlich.
Was heißt was dran?
Naja, man kann eine Beduftung schon dafür einsetzen, dass man sich wohlfühlt, dass man ein positives Empfinden hat. Und genau das hat mir auch so Spaß daran gemacht. Einfach eine positive Atmosphäre zu schaffen, eine positive Umgebung.
Ja.
Und das war früher wirtschaftlich, jetzt ist es politisch, aber für mich muss es halt positiv sein.
Sie verkaufen alles, wenn es drauf ankommt,
Das geht nicht mal verkaufen, es geht darum, einen positiven Mehrwert zu erzeugen.
Also ich fand es so interessant, Sie sind von der AfD, harter Kulturkampf. Sie haben wirklich gendersensitive Düfte verkauft?
Das heißt ja kein harter Kulturkampf. Und nur weil ich von der AfD bin, heißt ja nicht, dass ich einen harten Kulturkampf führe. Ganz im Gegenteil. Ich möchte ja eine positive Gestaltung,
die ist nicht hart. Aber nochmal, haben Sie gendersensible Düfte verkauft?
Gendersensibel heißt ja einfach nur, dass es einen unterschiedlichen Anspruch zwischen Mann und Frau gibt. Und das ist ja nun mal die biologische Vielfalt dieser Welt. Und deswegen kann man das auch beim Thema Duft unterscheiden, natürlich. Oder haben Sie einen Darmduft dran? Ich glaube, da unterscheidet man sich einfach.
Okay, okay. Wussten Sie das, Herr Bender?
Das wusste ich wirklich nicht, Interessant,
Also da ist ja sehr viel mehr, wie soll man sagen, Diversität im Spiel, als ich so dachte.
Man lernt nie aus.
So, lass uns einmal rein. Wir haben genau eine Stunde Zeit und ich würde mit Ihnen gerne wirklich den Blick nach vorne richten, sozusagen die große Frage stellen, was wäre wenn. An welcher Stelle, Herr Siegmund, steht für Sie der demografische Wandel in Sachsen-Anhalt?
Ich würde die demografische Katastrophe nennen. Also die Bezeichnung demografischer Wandel ist ja verharmlosend. Wir steuern hier auf eine Katastrophe zu. Mhm. Und wahrscheinlich werden Sie gleich auf das Thema Zuwanderung zu sprechen kommen, was die einzige Lösung in Augen vieler anderer Politiker ist. Mhm. Aber meine Lösung ist langfristig, dass wir das aus eigener Kraft schaffen müssen. Es ist eine Katastrophe, die auf uns zurollt. Und das Größte, was wir damit kritisieren, ist, dass es absehbar war. Also ich meine, da werden Sie mir höchstwahrscheinlich recht geben, es ist seit 20, 30 Jahren mathematische Gewissheit, wo wir hingehen, was man hätte machen können, wie es andere Länder auch gemacht haben. Von den Erfahrungen hätte man lernen können. Mhm. Aber es wurde sich von Wahl zu Wahl geschleppt und das ist das Problem daran. Mhm.
Um einmal kurz die Situation, Frau Weidenfeld, zu beschreiben, den Status quo. In der ganzen westlichen Welt brechen die Geburtenraten ein, auch in Deutschland mittlerweile wieder stark. Ganz weit vorne Südkorea, das ist das Land, wo es ganz besonders hart zur Sache geht. Da wird sich die Einwohnerzahl innerhalb der nächsten zwei Generationen so verändern, dass im Grunde 30-40% der Bevölkerung übrig bleiben. Sachsen-Anhalt, stark geschrumpft, seit 2000 fast eine halbe Million Einwohner verloren, vorher schon viele Menschen verloren. Durchschnittsalter von über 48 Jahren, die älteste Bevölkerung Deutschlands. Nur mal eine Zahl, 2050 wird jeder dritte Sachsen-Anhalter 65 oder älter sein. Was bedeutet das, Frau Weidenfeld?
Na, das bedeutet ganz viel. Also ich meine, wir haben eben nicht seit 20, 30 Jahren das Problem, sondern seit diejenigen, die jetzt in Rente gehen, haben ja eben auch schon keine Kinder bekommen. Also wir haben eine Generation, die jetzt in die Arbeit geht, die nur halb so groß ist wie die Generation, die jetzt in Rente geht. Und die setzt es fort, also die kriegt auch weniger Kinder. Insofern haben wir dieses Problem seit 40, 50 Jahren, was wir jetzt sehen. Und das bedeutet, dass man weniger Wachstum hat, weniger Fortschritt, weniger Innovation. Man hat weniger Kinder auf der Straße. Man hat einfach ein Land, in dem alles langsamer wird, in dem die Menschen weniger Geld ausgeben, in dem weniger erfunden wird, in dem Forschergeist erlischt.
Weil auch die Zusammensetzung dieser Bevölkerung eine andere sein wird. Ne? Wir werden deutlich älter sein. Ich meine, nochmal diese Zahl. Jeder Dritte in Sachsen-Anhalt wird 2050, das ist quasi übermorgen, über 65 sein.
Ja, und das ist aber eben nicht nur in Sachsen-Anhalt und nicht nur in Deutschland und nicht nur in der westlichen Welt so. Das ist überall so. Wir sehen also, dass überall die Geburtenraten zurückgehen, dass die Weltbevölkerung in irgendeiner Form jetzt anfängt zu stagnieren und dann irgendwann auch schrumpfen wird. Und dieser Alterungsprozess, der bedeutet eben viel, viel mehr als nur weniger Köpfe, die unsere Rente bezahlen oder weniger Menschen, die gesund leben und arbeiten, sondern es bedeutet eben auch, dass sich die Struktur der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Welt, die wir sehen, verändern wird.
Ja, ist eine Katastrophe vor allen Dingen für die Wirtschaft, ne? Wenn wir heute über Wirtschaft sprechen.
Aber es kommt drauf an. Ich meine, man kann ja sagen, es gibt KI, es gibt ganz viel Technik. Also man kann ja viel mit Technik ersetzen, aber man kann eben nicht Leben, Originalität, Erfindung damit ersetzen.
So, wie viele Arbeitskräfte, Herr Siegmund, werden in den nächsten 10 Jahren in Sachsen-Anhalt verschwinden ungefähr?
Wir haben aktuell jetzt schon fast 20.000 offene Stellen in Sachsen-Anhalt und es ist davon auszugehen, dass sich die signifikant erhöhen werden. Mehrere 10.000 weitere offene Stellen sind prognostiziert. Es kommt jetzt darauf an, über wie viele Jahrzehnte Sie sprechen. Mhm. Und vor allem ist entscheidend, wann wir gegensteuern.
Also willst du mal so in den nächsten 10 Jahren, sagt man, wo liegt man da?
Man geht davon aus, dass sich das mindestens verdoppeln wird. Und das ist genau die Gefahr, die aber auch schon absehbar war. Und das Perfide daran ist aber nochmal zusätzlich, dass es ja prognostizierbar gar nicht voraussehbar ist, auch mit der Demografie. Ich meine, wir haben jetzt teilweise wieder den Wegzug auch stoppen können. Es sind wieder Leute zurückgekommen, auch aus den alten Bundesländern, in den Osten, auch nach Sachsen-Anhalt. Von daher würde ich nicht immer alles nur auf Prognosen legen. Aber wenn wir so weitermachen und wenn wir nicht die Grundursache bekämpfen, die uns dahin gebracht hat, dann wird es übel. Und das sehen wir genauso.
Fehlen in den nächsten 10 Jahren, so sagen es Leute, die sich damit auskennen, irgendwas zwischen 170.000 und 200.000 Arbeitskräfte bei den Sachsen-Anhalt.
Das ist ja nochmal der Unterschied, wenn ich jetzt genauso fortrechne. Aber wenn ich die Ursache bekämpfe, die dazu geführt hat. Also unser Anspruch ist, es ist jetzt in Meinung nicht 5 vor 12, es ist fast um 12, dass wir jetzt was handeln müssen.
Die Frage ist, was tun Sie dagegen, Herr Siegmund? Was ist Ihr Plan gegen diesen dramatischen Bevölkerungsschwund?
Ich habe ja gerade gesagt, also seit 20, 30 Jahren ist das absehbar. Das heißt, man hätte die Grundursachen, die uns da hinbringen, anpacken müssen. Und das ist auf der einen Seite natürlich auch, das ist nicht alles, eine finanzielle Unterstützung für diejenigen, die gerne eine Familie gründen wollen. Wissen Sie, ich bin jetzt 35 und ich befinde mich jetzt in dem Umfeld, wo mein Umfeld jetzt vor der Entscheidung steht, gründe ich eine Familie, gründe ich vielleicht sogar eine größere Familie. Und ich beantworte, wir haben mich online begleitet, auch gerne Fragen von Nutzern. Und diese Frage kam sehr häufig, ich hätte gerne weitere Kinder. Ich kann es mir finanziell nicht leisten. Was kann der Staat dafür tun? Was kann das Bundesland dafür tun?
Das heißt, Sie wollen die Leute dazu bringen, mehr Kinder zu kriegen?
Naja, man muss ihnen einfach denjenigen, die es gerne möchten, die Grundlage dafür geben, dass sie die finanzielle Freiheit haben und den Rücken in der Gesellschaft. Aber natürlich darf dazu niemand gezwungen sein. Aber es gibt Leute, die hätten gerne noch ein zweites oder drittes Kind, aber können es sich nicht leisten.
Dann sitzen wir dann 20 Jahre da und warten, bis diese Kinder erwachsen sind. Wobei, die sind ja noch nicht mal produziert. Ne?
Ja, man muss ja aber trotzdem irgendwann anfangen, diese Grundlage zu schaffen. Ich meine, wir können auch noch
ein paar weitere Wahlen abwarten. Aber was machen wir in 20 Jahren bis dahin?
Man muss den Übergang gestalten, selbstverständlich.
Heißt?
Aber naja, das ist jetzt die Frage, in welchem Bereich genau. Meinen Sie jetzt in der Pflege? Meinen Sie jetzt in der
Arbeitsstruktur? Alles, ganz grundsätzlich. Wie machen Sie das? Sie sind,
also das Erste, was man machen muss,
Sie sind Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt. Die Leute wollen von Ihnen Antworten auf die Frage.
Die erste konkrete
Antwort. Wer pflegt uns? Wer bezahlt in das Rentensystem ein? Wer bezahlt in die Krankenversicherung ein? Und so weiter und so weiter.
Das haben wir in unserem Regierungsprogramm sehr gut drin. Die erste konkrete Antwort ist, wir möchten erstmal das Potenzial nutzen, was wir im Land haben. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass wir immer mehr Potenzial in die Verwaltung ziehen. Die Landesverwaltung ist immer größer geworden, hat sich aufgebläht. Das ist ja auch ein Anspruch, dass wir an uns selbst sparen. Wir möchten mindestens 1 bis 2 Ministerien auflösen. So möchten wir es grundsätzlich gestalten.
Welche?
Das werde ich Ihnen voller Wahl nicht verraten. Da muss ich noch ein bisschen gedulden. Ein paar Überraschungen brauche ich auch noch.
Wähler wollen das natürlich wissen, ne?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir gucken uns genau an,
was Wähler wollen wissen, was Sie auflösen. Na klar.
Also das kann ich aus Bürgerdialogen Dutzende aktuell nicht bestätigen. Die Wähler interessiert nicht genau, was jetzt genau zusammengelegt wird. Natürlich muss es sachnah sein. Ja, das ist die Erfahrung, die wir von der Straße haben.
Unterstellen Sie den Wählern, dass Sie das nicht wissen wollen. Stellen Sie mir, dass ich es wissen will.
Wenn Sie es wissen wollen, dann können wir gerne drüber sprechen.
Also.
Aber ich werde es Ihnen nicht genau definieren vorher. Wir werden uns natürlich anschauen, wo kann man Strukturen zusammenlegen, die zusammengehören.
Also Sie wissen es nicht.
Ich weiß es ganz genau, Herr Lanz. Aber natürlich habe ich auch Vorbereitung, auch das Kabinett. Das können Sie nachher auch noch mal nachfragen. Ich
schaue gerade zu Justus Bender.
Aber trotzdem habe ich die Frage leider nicht beantwortet. Wie war jetzt
genau, Sie haben sie auch nicht vorzubeantworten. Deswegen frage ich Justus Bender. Herr Bender, welche Ministerin will Herr Siegmund streichen? Welche Ministerien will Herr Siegmund streichen?
Ach so, das weiß ich auch nicht genau. Das wird nämlich nicht gesagt von der AfD. Ich weiß nur, dass es sehr weitreichende Vorbereitungen. Also es gibt eine Kabinettsliste offenbar, die haben Sie schon. Über die geben Sie auch nicht Auskunft. Und es gibt ja bundesweit schon die Suche nach Personal innerhalb der AfD. Also und zwar nicht nur Staatssekretäre und Minister, sondern die fangen schon an, Referenten auszubilden und Büroleiter. Und das alles in Akademien und richtigen Kaderschmieden. Und es ist für alle in Deutschland, die eine AfD-Regierung kritisch sehen, ist es wahrscheinlich mit ein bisschen Gänsehaut verbunden, dass das so genau vorbereitet wird schon.
Nochmal ganz kurz, was sind das für Akademien?
Ja, zum Beispiel eine Schwarz-Rot-Gold-Akademie. Das ist jetzt kein Geheimprojekt oder so, aber das kennen viele nicht. Das wird von Hannes Gnauck betreut im Bundesvorstand. Und da suchen die sich bundesweit Referenten aus den Landtagen, die sich besonders hervortun durch Fleiß oder auch ideologische Loyalität und bilden die aus, aber nicht in irgendwelchen ideologischen Sachen, sondern wirklich öffentliches Haushaltsrecht. Die lernen, einen Haushalt zu schreiben, die lernen, eine Rede zu schreiben. Also sozusagen der gesamte Apparat wird daraufhin ausgebildet. Und die machen das seit Jahren. Also zum Beispiel das
heißt das mit anderen Worten, die AfD hat auch Fachkräftemangel?
Ja, also tatsächlich hat die AfD große Probleme, oft Stellen zu besetzen. Ich habe mal mit einem Europaabgeordneten der AfD gesprochen. Der hatte eine Personalanzeige geschaltet. Und in Brüssel zu arbeiten beim Abgeordneten ist eigentlich sehr begehrt. Ne? Und die Wochen vergingen und er sah immer, wie viele Leute da drauf klickten. Und sie klickten drauf, sahen, dass es AfD ist und klickten wieder weg und es kam keine einzige Bewerbung. Also
Haben Sie ein Problem mit Fachkräften?
Ich staune gerade, dass das Gänsehaut hervorruft bei einigen Leuten, wenn man sich qualitativ auf eine Regierungsverantwortung vorbereitet. Also das sollte unser Anspruch sein.
Naja, Sie sind gesichert rechtsextrem. Sie sind halt nicht eine Partei wie jede andere, sondern also, da ist ideologisch ein Problem.
Wenn ich mich haben Sie gerade über gute Qualifikationen gesprochen, dass jemand einen Haushalt richtig fortschreiben kann. Und ja, klar, dass es für Sie neu ist, dass wir qualifizierte Leute in der Regierung haben wollen. Vielleicht ist das auch, was uns unterscheidet von anderen Parteien, dass wir auf Qualität setzen. Leute dabei haben
aber ich meine, Sie
aber
haben,
genau, das ist unser Anspruch.
Sie haben bei der berühmten Potsdamer Remigrationskonferenz, über die alle reden, da haben Sie schon drüber gesprochen mit anderen, wie rüsten wir eine Regierung aus mit Personal. Und das ist ja auch, also klar, man kann sich vorbereiten, aber es wird seit Jahren in Deutschland darüber geredet, ob die AfD irgendwann regiert. Und es muss allen klar sein, die bereiten das genauso lange auch schon vor. Und es steht unmittelbar bevor, möglicherweise.
Also Sie meinen das Potsdamer Kaffeekränzchen, so nenne ich es. Mhm. Und das ist völlig korrekt. Wir bereiten uns seit mehreren Jahren darauf vor. Natürlich, wir brauchen gute Leute. Und da gebe ich Herrn Bender absolut recht. Wir möchten auf Qualität setzen. Wir möchten, dass die Leute, die dort eingesetzt werden, auch ihr Handwerk verstehen. Und mein Wirtschaftsminister soll auch kein Kinderbuchautor sein. Genau. Das ist einfach eine Grundlage, mit der gehen wir auch in den Wahlkampf rein.
Natürlich. Aber es werden Rechtsextreme auch gesucht. Also ich habe mit Herrn Lichert gesprochen, zum Beispiel der hessische Landesvorsitzende, der ja sehr eng verbunden ist mit Schnellroda. Und der sagt, dass er erwarten würde, dass viele aus Schnellroda in eine Regierung eintreten. Und das sind Leute, die haben ein Problem mit einer liberalen Parteiendemokratie. Ne?
Schnellroda einmal kurz erklären, bitte.
Ja, genau, also da ist Götz Kubitschek, der macht Verleger. Da Fortbildungen für junge Aktivisten, für Rechtsextreme.
Enger Vertrauter von
Björn Höcke zum Beispiel, und es werden in rechtsgerichteten Burschenschaften werden gezielt Juristen gesucht momentan. Also ist das es so? Ist eben.
Ja. Also ich bin erstaunt, dass Sie offenbar mehr wissen über die Kabinettsvorbereitung als ich. Ja. Also es gibt auch Journalisten zum Beispiel aus den etablierten Medien, die sich jetzt schon im Bereich der Pressestelle in Stellung bringen. Also das ist genau das Gegenteil. Also das kann ich so nicht bestätigen, selbstverständlich nicht. Wir gucken uns die Menschen vorteilsfrei an. Bei uns gibt es keine Gesinnungsprüfung, bei uns ist die Qualität entscheidend.
Die Qualität natürlich. Und Sie wollen auch eine andere Art von Politik machen.
Na, das ist ja nicht schwer aktuell.
Sie wollen auch ein anderer Typus Politiker sein?
Das ist auch nicht schwer aktuell.
Sie wollen es anders machen und ehrlich sein?
Das ist die absolute Grundlage.
Korrekt. Und warum sagen Sie uns dann nicht, welche Ministerien Sie streichen wollen?
Weil das nicht die politische Frage dieser Zeit ist. Das ist eine Zusammenlegungsfrage, das ist eine Detailfrage, Herr Lanz.
Nein, es ist keine Detailfrage.
Die Leute in diesem Land interessiert nicht, ob ich jetzt das Bildungsministerium mit dem Wissenschaftsministerium vielleicht zusammenlege oder irgendwas anderes. Die Leute in diesem Land interessiert es, wie wir die Inflation in den Griff bekommen, wie sie ihre Städte wieder sicher bekommen. Das sind die Fragen dieser Zeit. Und das ist das, was wir tagtäglich auf den Straßen aktuell hören.
Dafür brauchen Sie doch Leute, die das umsetzen.
Herr Lanz, die Leute interessieren diese ganz kleinen Detailfragen, wie ich das nachher perfekt strukturiere, viel weniger als die wirkliche Lebensrealität in den Straßen. Aber das ist vielleicht der erste Unterschied in der Ehrlichkeit. Das denken vielleicht Politiker aus dem Elfenbeinturm heraus.
Ehrlich ist, wenn man vor der Wahl sagt, was man nach der Wahl vorhat.
Ja, inhaltlich selbstverständlich. Politisch, das ist doch das Entscheidende.
Und nicht, wie ich das genau mache. Sie können doch nicht sagen, das ist politisch, ne? Ministerien, also politischer geht's ja nicht.
Nein, es ist operativ, aber entscheidend ist doch, was dort beschlossen wird und nicht, wie ich was zusammenlege.
Aber wenn Sie sagen, also das sind da geht es um ein paar kleine Details am Rande. Ministerium wegzumachen ist keine.
Wenn
keine
Sie Detail das priorisiert sehen, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist Demokratie.
Ich finde es interessant, warum Sie es
priorisieren, was innerlich rauskommt aus dem Ministerium. Was politisch draußen ankommt, bei den Bürgern, bei den Menschen vor Ort, im Portemonnaie, im Gefühl der inneren Sicherheit. Mhm. Das ist das Entscheidende.
Also Sie wollen es nicht sagen?
Natürlich nicht.
Warum nicht? Warum ist das so ein Geheimnis?
Weil das ist kein Geheimnis. Es ist doch ganz normal, wenn ich die erste AfD-geführte Regierung in ganz Deutschland hier verantworte, auf die nicht nur dieses Land guckt, auf die ganze Europa aktuell guckt, dass ich dann natürlich auch strategische Abwägungen treffen muss, damit ich entsprechend keine Fehler mache, damit ich dem Vertrauen der Bürger gerecht werde und damit ich das vernünftig vorbereite. Aber das ist operativ, genau wie das Kabinett. Viel wichtiger ist die politische Transparenz.
Und wir wollen heute über unser Kabinett nennen Sie ja auch nicht.
Natürlich nicht. Das sind alles Personalfragen. Das soll nicht ablenken von der politischen Frage. Ich gehe davon aus, dass wir heute noch intensiv über unser Programm sprechen werden. Das ist völlig in Ordnung. Und das ist auch das, was die Bürger interessiert. Mhm. Und demzufolge will ich da auch nicht den Fokus verlieren, Herr Lanz. Tut mir leid. Ich möchte bei der Sache bleiben. Ich möchte die politischen Fragen dieser Zeit lösen. Das ist auch darum wahrscheinlich der Grund, warum wir bei 42% aktuell in Sachsen-Anhalt stehen.
Will das nicht sagen oder kann das nicht sagen, weil er es noch nicht weiß?
Das ist wirklich schwierig zu sagen, denn die AfD professionalisiert sich immer mehr und es wird für Journalisten immer schwieriger, dann auch vorzudringen in diese inneren Bereiche. Ne? Also man erfährt dann immer mal auch einiges, aber gerade aus Sachsen-Anhalt, da weiß man, also eine Kabinettsliste habe ich noch nicht gehört und auch zu den Ministerien.
Ich muss noch ein Thema kurz ansprechen, weil mir war das nicht klar, dass Sie solche Mühe haben, Fachkräfte zu finden. Ist das der Grund, warum Sie so viele Verwandte beschäftigen?
Ach, wisst ihr, wir können den alten Kaffee wieder aufwärmen. Auch das
nicht,
ist etwas,
nicht kalter
was
Kaffee. Nee. Sie wollen auch darüber nicht reden?
Haben wir doch schon mal. Das war doch hier lang und breit Thema. Ich habe mal mit meinem Vater gesprochen. Übrigens, schöne Grüße. Er schaut Ihre Sendung sehr gern.
Ich kenne den nicht, aber und wir haben mit Tino Chrupalla, glaube ich, hier in der Sendung
gesprochen. Ich erinnere mich an die Sendung, ja. März war es, glaube ich, oder im
Februar. Warum nehmen Sie auch dieses Thema nicht wirklich ernst?
Das hat nichts mit Ernstsehen zu tun, Herr Lanz. Das sind zwei komplett getrennte Paar Schuhe. Was damals hier versucht wurde, war ja wieder die Kampagne, die überhaupt nichts mit einer Regierungsverantwortung zu tun
hat. Welche Kampagne?
Na, die Mitarbeiterkampagne. Das war doch genau das Gleiche wie mit dem Potsdamer Kaffeekränzchen, wo man völlig an der Lebensrealität vorbei versucht hat, irgendwas aufzubauschen, was im Prinzip keinen Bürger da draußen wirklich interessiert, weil es nicht die Lebensrealität in diesem Land abbildet. Und es ist doch kein Geheimnis, dass wir, das haben Sie ja recht bestätigt, am Anfang natürlich andere Personalvoraussetzungen hatten als andere Parteien. Aber das ist doch bei einer Regierung etwas komplett anderes, Herr Lanz.
Aber es gab keine Kampagne Kampagne. Es gab einen Klüngel in Sachsen-Anhalt und ein Mitglied dieses Klüngels wurde ausgebotet von den anderen und hat sich gerecht, indem es Dinge öffentlich gemacht hat. Also es war nicht irgendwie eine Kampagne von dunklen Kräften, sondern da hat jemand mit ihnen dann immer geschachert und dann war er nicht mehr dabei und das war jetzt die Rache.
Das kann alles sein, Herr Bender, aber Fakt ist sie haben da 7-8 Wochen lang eine Sau durchs Dorf getrieben, immer und immer wieder kalten Kaffee aufgewärmt, weil es halt anders keine Angriffspunkte gab und die Bürger draußen haben sich einfach kaputt gelacht, haben gesagt, haben die keine anderen Sorgen in dieser Medienlandschaft? Also, wir haben ganz andere Probleme.
Das ist ja nicht trivial. Wenn man antritt als die Aufrichtigen, die aufräumen wollen mit dem alten Parteienfilz und sich inszeniert als sozusagen Speerspitze der politischen Ehrlichkeit, dann kann man doch über so ein Thema noch nicht so hinweggehen.
Wieso? Sind wir noch nicht? Wir haben doch ganz offen darüber gesprochen. Können wir doch jetzt auch machen?
Sie mal was vor, eine Frage haben. Wir haben Kollegen, die ihre eigenen Mitarbeiter auf Bildern nicht erkennen, die zusätzlich zum Mandat Minijobs bei Landtagsfraktionen haben, die sich ihre Geliebten als Sekretärinnen halten. Alles eine Kampagne der Medien, heißt es. Unsere Wähler interessiert das sowieso nicht, haben Sie gerade gesagt. Die anderen machen es ja genauso. Nee. Was bleibt da noch vom Anspruch, eine Alternative zu sein, sich den Staat eben nicht zur Beute zu machen? Davon entfernen wir uns sehenden Auges. Und wer bremst, ist Saboteur, ist Nestbeschmutzer. Denn irgendwo ist immer Wahlkampf. Von wem kommt das?
Wahrscheinlich von irgendjemandem aus der Medienlandschaft. Na? Aber die Realität spricht einfach eine andere Sprache.
Ich meine, Torben Brager sagt Ihnen was?
Ja.
Wer ist das?
Das ist ein Kollege aus Thüringen. Das kann sein. Das ist in Ordnung.
Ein Vertrauter von wem?
Das ist natürlich aus Thüringen, das wissen Sie selbst. Das
Vertrauter
ist
von Björn Höcke.
Ja, und das ist aber völlig in Ordnung. Das ist ja,
Sie dachten, es sei ein mieser Journalist, aber...
Ich habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, vielleicht ein Medienvertreter, kann sein, ist aber völlig in Ordnung.
Nicht gesagt.
Ich will mich mit Kollegen auch nicht untereinander jetzt hier ausspielen lassen, weil das ist völlig in Ordnung.
Aber der sieht das offensichtlich anders.
Das ist doch völlig in Ordnung, dass man innerhalb der Partei über alles vernünftig sprechen kann. Ehrlich gesagt bin ich auch so stolz deswegen, dass ich in der AfD bin, weil man das da kann, weil man sich untereinander zuhört. Und es mag ja sein, dass nicht immer alles perfekt gelaufen ist in der Vergangenheit. Wir hatten nun mal eine andere Voraussetzung vor 10 Jahren, aus der wir uns ja aktuell hervorragend entwickeln, wo wir nach vorne blicken. Und viel kalter Kaffee, viel alte Vergangenheit, die aktuell besser gemacht wird. Und ich muss es nochmal sagen, wir reden über eine Regierungsverantwortung. Das ist etwas komplett anders als ein persönliches Team. Ein persönliches Team, dem man vollkommen vertrauen muss. Natürlich, das war von Anfang an die Diskussion. Und nochmal kurz zu der Medienlandschaft. Das ist ja in Ordnung, dass das thematisiert wurde, haben Sie auch gerade gesagt, Herr Bender. Aber die Verhältnismäßigkeit, das ist doch das, was auch die Leute
jetzt auch nicht lange damit spiegeln.
Aufhalten. 8 Wochen lang, keine anderen Probleme, da hat keiner Verständnis für gehabt.
Wir haben einmal mit Ihrem Parteichef hier in der Sendung darüber gesprochen,
das ist auch legitim. Aber unsere Tageszeitung.
Muss ich noch was zeigen? Es gibt eine schöne Grafik, kennen Sie die?
Ich weiß auch nicht, was man zeigen.
So eine Art Landkarte ist das irgendwie. vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Und das ist ein interessantes Ding. Schauen Sie mal das hier, kennen Sie das?
Ja.
Was ist das?
Das ist Sachsen-Anhalt und da oben ist mein Vater höchstwahrscheinlich, ist er das? Und da unten ist, da hatten wir noch eine Presseanfrage schon zu gehabt, die haben wir noch schon beantwortet. Es gab nie einen sozialversicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis. Da macht sich jemand drüber lustig, dass jemand täglich 5 Stunden zum Arbeitsplatz fährt, zum vermeintlichen, und wieder zurück und schreibt hämisch-höhnisch darunter, wer es glaubt.
Ja, wer macht sich darüber lustig?
Was denken Sie?
Weiß ich nicht. Ich finde, das sind auch nicht die Probleme, die dieses Land aktuell hat. Aber das hatte ich erwartet heute.
Will sie nur sagen, es kommt aus ihren eigenen Reihen.
Ja? Und jetzt?
Das zirkuliert in ihrer eigenen Partei.
Ja, und jetzt? Wir haben andere Probleme. Das lenkt alles ab von den politischen Problemen in diesem Land. Und deswegen stehen wir bei 42%. Wissen Sie, ich bin heute zum ersten Mal bei Lanz. Sie reden ja seit Monaten über mich. Zum ersten Mal bin ich heute dabei. Und wir reden über diesen kalten Kaffee. Da wird sich doch da draußen jetzt jeder wieder fragen, haben wir keine anderen Probleme in diesem Land? Herr Lanz, wenn das für Sie interessant ist und wichtig ist, das mag sein. Ich habe andere politische Probleme.
Wir reden gleich über Fachkräfte.
Bitte? Klären Sie es nur auf, von wem es ist.
Ich kann Ihnen das nicht sagen. Es ist ähnlich wie die Sache mit den Ministerien.
Darf ich mal daran erinnern?
Sie machen sich aber leicht, Alter.
Weil Sie sagen ja, das ist alles nicht so wichtig. Es gab mal einen jungen AfD-Politiker in Sachsen-Anhalt, der gesagt hat, wir treten an gegen Politikfilz in der Lokalzeitung. Das waren Sie.
Wird das jetzt
ein junger Ulrich Siegmund, 2016.
Wird das jetzt noch aufgeklärt oder nicht?
Sie wüssten das gerne. Quellenschutz, Herr Bender, wo haben wir das her?
Das kursiert in der Partei. Das habe ich in der Partei zugespielt bekommen.
Okay, aber was wollen Sie mir damit jetzt sagen?
Dass offensichtlich in Ihrer eigenen Partei Menschen finden, dass das nicht okay ist, was da gelaufen ist.
Obwohl Sie nicht mal wissen, wo es jetzt genau
herkommt. Und man glaubt nicht, ich kann sagen, was du sagst. Man glaubt nicht, dass Ihr Vater jeden Tag 2,5 Stunden zu seinem angeblichen Arbeitsplatz gefahren ist und wieder zurück.
Aber warum denn? Es gab doch kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zwischen meinem Vater und Martin Reichert. Deswegen verstehe ich das überhaupt gar nicht.
Das wird aber gesagt in der Partei. Ja,
von wem denn?
Ja, das Interessante ist, ne, also Sie können dann natürlich das leugnen und so. Das Problem ist, es weiß niemand genau, wer für wen arbeitet. Selbst AfD-Politiker wissen nicht genau, wer in wessen Abgeordnetenbüro arbeitet. Weil es kann immer sein, dass jemand noch einen 400-Euro-Job hat. Das weiß dann nur die Parlamentsverwaltung und diese Abgeordnete. Selbst sie wissen das dann nicht. Und dann muss man mühsam sozusagen als Journalist das rekonstruieren. Dann gibt es Listen mit Netzwerken, wer alles wo arbeitet.
Transparenz würde halt helfen.
Ja, genau. Und es gab 2000, sie schimpft noch immer über die sogenannten Altparteien. Ne? 2013 gab es genau diesen Fall in Bayern. CSU-Leute und SPD-Leute haben Verwandte angestellt. Und es wurde aufgeklärt, das Gesetz wurde geändert, es wurde aufgearbeitet und es wurde abgestellt. Das können Sie auch machen. Sie können es einfach aufklären.
Also ich muss mich jetzt wiederholen. Wir haben andere Probleme in diesem Land. Wir reden über persönlichste Mitarbeiter. Wen geht denn das denn noch etwas
an? Die AfD wurde gegründet, um Filz zu verhindern.
Also ich meine, Filz ist etwas komplett anderes. Filz ist, wenn ich eine ganze Institution, eine landeseigene Gesellschaft gründe, so wie in Sachsen-Anhalt, um einen ehemaligen SPDler aufzufangen, mit Steuermitteln zusätzlich schaffe, das ist Filz. Also, wenn ich ein persönliches Team einstelle mit guten Leuten, die ihr Land lieben, die einen guten Job für dieses Land machen, dann ist es kein Filz, dann ist es eine gute Vorbereitung auf eine gute Arbeit.
Aber mir
deswegen bin ich meinen Kollegen gegenüber sehr dankbar, dass wir hier zusammenhalten, dass wir uns davon noch nicht auseinanderbringen lassen. Und wenn Sie mir eine Grafik zeigen und niemand in dem Raum kann mir sagen, wo das herkommt, das kursiert in der Partei. Also ganz ehrlich, wenn das Niveau ist, über was wir hier reden, dann haben wir alles richtig gemacht.
Also mir hat jemand aus Ihrer Partei gesagt, wenn das jetzt schon so läuft, wie wird das erst, wenn wir Ministerien besetzen?
Ja, wenn ich
das
so
sehe. Ja. Man hat
das in der Partei gesagt, das höre ich seit Jahren, Herr Bender. Dann sagen Sie doch mal Namen. Man sagt, man hört, wer ist denn das? Ist das keine Ahnung, denken sich das aus?
Wenn Sie regieren, wenn Sie in dieser Art schon die Fraktion führen, als Abgeordnete Leute einstellen, wie wird das denn, wenn Sie Jobs in der Regierung besetzen?
Dann was heißt denn in dieser
Art? Der Neffe, der Bruder, der Cousin und so.
Nee, es geht um Leute, die ihr Land lieben und die einen guten Job für Deutschland machen, Herr Bender. Ich weiß, das ist Ihnen vielleicht fremd, weil Sie daran kein Interesse haben, aber das ist unser Anspruch. Also, und deswegen bin ich auch so stolz auf unsere Mannschaft, dass wir zusammenhalten und dass wir den politischen Fokus nicht verlieren.
Ich rede ja sehr viel mit AfD-Abgeordneten, das ist ja auch mein Job. Und mir wurde erzählt, dass das anders lief, auch in Sachsen-Anhalt und auch in anderen Landesverbänden. Man will einen politischen Gefallen von jemand anderem, von einem Abgeordneten. Und es wird ihm gesagt, dafür musst du mir einen Posten bei dir geben, den ich besetzen darf. Ja? Und
das ist ja sozusagen...
Haben wir nicht gehört.
Ja,
nee,
richtig.
Okay.
Na gut. Dann reden wir nicht über Politik, dann reden wir über das.
Ich finde, das ist Politik. Doch.
Die Menschen haben einfach andere Probleme bei uns, Herr Lanz, als das, was hier vermeintlich im
öffentlichen Rundfunk oftmals kommuniziert wird. Nein, sorry, Herr Siegmund, wirklich nicht. Wenn man antritt mit dem Anspruch, mit dem Parteienfilz aufzuräumen, mit Korruption und allem, was danach riecht, dann kann man da nicht so drüber weggehen und sagen, das hat jetzt alles mit Politik nichts zu tun. Tut mir wirklich leid. Meine nächste Frage ist Fachkräftemangel. Wie lösen Sie das?
Das war also jetzt ein großer Sprung auf einmal.
Ja, lassen Sie uns reingehen und jetzt den Blick nach vorne werfen. Aber das Thema kam gerade auf und wir sind natürlich darauf vorbereitet. Und es ist natürlich interessant, diesen Umgang damit zu erleben und mitzukriegen, wie Sie so drüber weggehen. Jemand wie Chrupalla ist da anders. Der sagt, natürlich hat das ein Geschmäckle und natürlich darf das so nicht weitergehen. Und natürlich können wir so nicht glaubwürdig sein und Glaubwürdigkeit lebt von Politik. Ich meine, Sie leben absolut von Glaubwürdigkeit. Wovon denn sonst? Von nichts anderem. So. Und wenn Sie nicht sagen, welche Ministerien Sie streichen wollen, wenn Sie nicht sagen, wie Sie damit umgehen, wenn Sie da so locker flockig drüber weggehen und sagen, spielt alles keine Rolle, dann sind Sie an der Stelle genauso wie andere korrupte Politiker, die Sie zu Recht und wir auch jeden Tag geiseln. Das ist doch
klar. Das ist eine sehr interessante Unterstellung, Herr Lanz. Aber der Unterschied ist einfach nur, dass es unterschiedliche Arten von Problemlösungen in diesem Land gibt, weil es auch unterschiedliche Arten anscheinend von Prioritäten in diesem Land gibt.
Lass uns bitte
wir können technisch sein, wir können technokratisch sein, aber die Lebensrealität in Sachsen-Anhalt aktuell, ich vertrete dieses Bundesland jetzt bei dieser historischen Landtagswahl, die spricht eine andere Sprache.
Genau, die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt macht sich große Sorgen, weil die nicht mehr die Leute finden, die sie brauchen. Demografie, da waren wir. Woher kriegen Sie die Leute? Sie sagen, Sie lösen das über ein Programm, um Geburten anzukurbeln. Können Sie das mal konkret ausführen, wie Sie das machen? Ich habe das vorhin nur so ein bisschen ansatzweise vorgetragen. Was ist die Idee? Das ist eine Idee, die ein bisschen erinnert an das, was Orban in Ungarn auch versucht hat. Ne? Prämie zu zahlen sozusagen, um Kinder zu kriegen. Führen Sie es bitte einmal aus.
Reicht lange nicht aus, das wissen wir. Genau. 0,2 bis 0,3 Fertilitätsrate lässt sich durch familienpolitische Programme beeinflussen.
Aber positiv. Wie genau wollen Sie es machen?
Naja, kostenlose Kindergartenbeitragsfreiheit oder generell die Kindergartenbeitragsfreiheit, kostenloses Kindergarten und Schulessen, das hatten Sie vorhin selbst schon angedeutet. Langfristig stelle ich mir natürlich auf Bundesebene eher das über ein steuerliches Modell vor, dass man im Bereich der Einkommensteuer etwas macht. Zum Beispiel, ich finde unser Steuerprogramm des Familiensplittings hervorragend, dass man auch den Steuerfreibetrag des Kindes in die Familie mit einbringen kann. Aber das ist nur eine Maßnahme, Lanz. Die viel wichtigere, und die ist nicht mit Zahlen, Daten und Fakten zu messen, ist einfach eine positive, familienfreundliche Atmosphäre in diesem Land. Wissen Sie, wir haben immer noch Werbekampagnen für Corona-Impfung. Mhm. Im Jahr 2026. Mhm. Warum nicht mal, dass eine Familie, ein Kind etwas Schönes ist, etwas Schützenswertes ist? Und ich finde, da kann auch jeder einen kleinen Beitrag selbst dazu leisten. Ich gebe immer ein kleines Beispiel. Wenn ich mit meiner kleinen Tochter irgendwo im Restaurant war und die war mal ein bisschen lauter kurz, dann gibt es viele, die rollen dann mit den Augen und zeigen halt, du gehörst nicht dazu. Ich würde es schöner finden, wenn man sich untereinander unterstützt und das Positive einfach. Und diese positive Atmosphäre einer Familie, einer Kindern gegenüber, generell Kindern gegenüber, Freundlichkeit, die fehlt leider
in Deutschland. Sie wollen ein Klima schaffen, in dem Menschen bereit sind, Kinder zu kriegen.
Wo sie sich wohlfühlen und akzeptiert werden. Und ich bin da schon bei Ihnen, dass es noch nicht alles ist. Also zweite Säule, müssen wir unbedingt noch ganz kurz besprechen, ist natürlich im Rahmen der Remigration auch das Fachkräfterückgewinnungsprogramm. Wir haben nun mal die Situation.
Sie dürfen sofort, Herr Siem, lassen uns einmal bitte bei dem ersten Thema bleiben, weil ich gerne einmal von Ursula Weidenfeld, wir wollten uns wirklich mal mit Zahlen, Fakten beschäftigen und uns überlegen, ist das ein Konzept? Weil, ne, wir haben es gerade gesagt, alle, vor allen Dingen westlichen Regierungen, stehen vor diesem riesigen Problem. Und es kann ja ein Angang zu sein, zu sagen, pass auf, wir helfen euch bei der Gründung von Familien. Hat in der Vergangenheit so semi funktioniert. In Deutschland ging es mal so ein bisschen nach oben. Ursula von der Leyen war Familienministerin. Und dann geht es wieder krachend nach unten. Was im Grunde sagt, man kann Menschen nicht dazu zwingen oder man kann nicht verordnen, Kinder in die Welt zu setzen. Herr Siegmund sagt, wir würden es so machen, wir bieten an ein Babybegrüßungsgeld. 2.000 Euro für das erste Kind, ist richtig, ne?
Ja, da geht es aber nur um die ersten Anschaffungen. Das ist ja einfach nur eine Starthilfe quasi.
So, 2.000 für das zweite, 4.000 Euro für das dritte, das heißt 8.000 Euro. Mhm. Dann wollen Sie ein landeseigenes Familiengeld, 50 Euro monatlich für das erste Kind, 150 für das zweite monatlich, 250 für das dritte. Und dann noch so einen Vereinszuschuss pro Landeskind von 5 Euro im Monat, so habe ich das verstanden. Das machen alles Sie als Land. Haben Sie mal überschlagen, was das kostet? Mhm. Wie viel kostet das?
Im ersten Schritt zwischen 300 und 500 Millionen Euro, weil die ersten Schritte werden die Kindergartenbeitragsfreiheit und das kostenlose Schulessen.
300 und 500 Millionen?
Naja, das kommt darauf an, wie man es genau macht, ob wir alles mit einmal machen können. Und da bin ich auch ganz realistisch. Ja. Wir waren vorhin beim Thema Glaubwürdigkeit. Und das Programm, wenn Sie es in der Gesamtheit betrachten, ist es eine ganz klare, vollständige, langfristige Programmatik, wo wir von Anfang an sagen, es sind viele Punkte drin, wo wir ganz selbstkritisch sagen, es ist nicht alles sofort umsetzbar. Das sage ich Ihnen jetzt auch hier heute ganz öffentlich, es geht nicht alles sofort. Das wissen wir auch. Wir erben ja erstmal die politische Großwetterlage. Wir haben ein hochverschuldetes Land. Die Rücklagen sind restlos aufgeplündert. Das wissen wir. Und das ist die Größenordnung, die wir in unserem alternativen Haushalt in den ersten ein, zwei Jahren vorsehen. Mhm.
So, Frau Weidenfeld, um das einmal einzuordnen. Haushalt Sachsen-Anhalt. Wie hoch ist der? Wie verschuldet ist der? Wie defizitär ist der? Wenn das so und so viel kostet, ist das überhaupt darstellbar?
Naja, das ist tatsächlich das Thema, was ich mit Ihnen und auch mit Ihrem Regierungsprogramm habe. Mhm. Ich habe das mal nachgerechnet. Mhm. Also das ist ja, wir haben ja die, sehen diese über 40 Punkte. Davon habe ich also über 40 Punkte, die Kosten machen, und davon habe ich so 13 mal gerechnet. Und bei diesen 13 allein, das sind die familienpolitischen Maßnahmen, die Sie vorhaben, aber eben auch das, was Sie schnell machen wollen. Polizei, 1.000 neue Polizisten, ganz schnell eben auch Handwerkergeld, Handmeisterprämien und Ähnliches. Mhm. Da komme ich schon konservativ gerechnet, und ich habe das nicht allein gerechnet, sondern ich habe es im Institut für Wirtschaftsforschung in Halle zusammengerechnet. Da komme ich schon auf knapp eine Milliarde. Mhm. Knapp eine Milliarde Euro. Wir haben einen Haushalt von 15 Milliarden pro Jahr.
Davon, Sachsen-Anhalt,
Sachsen-Anhalt. Davon eine Neuverschuldung von ungefähr einer Milliarde in diesem Jahr. Und Sie sagen ja, Klarheit und Wahrheit. Wir wollen erstens auf keinen Fall neue Schulden machen. Wir wollen auf keinen Fall die Steuern erhöhen. Wir werden keine, wir werden diese jetzige strukturelle Verschuldung nicht fortführen. Wir werden die Kommunen mit ihren Altschulden entlasten. Wir werden, und ich frage mich halt einfach, das kann einfach nicht, also für mich geht es nicht auf. Also entweder sagen Sie den Leuten Dinge zu, die sie nicht machen können, oder sie werden,
oder sie streichen das Finanzministerium. Das ist die Idee.
Ja, aber auch dann nicht. Ich meine, das muss man halt eben auch sagen. Also ich sehe bei der Gegenfinanzierung, da sagen sie ja, wir finanzieren das gegen, indem wir eben Ministerien sparen, 10% bei allen Ministerien.
Nicht
wir sparen bei Bürgergeld für Ausländer. Da ist das Land aber nur mit 163 Millionen im Boot.
Genau.
Das, also ich sehe außer diesen 163 Millionen und den 300.000, die Sie sparen wollen bei den politischen Stiftungen, denen Sie den Stecker ziehen wollen, sehe ich nicht, wo Sie das Geld herbekommen wollen, wenn Sie das wirklich umsetzen wollen, was Sie versprechen. Und das, finde ich, ist eben gerade vor diesem Hintergrund, dass Sie ja den Bürgern sagen, wir sagen, was wir tun. Wir legen offen, was wir vorhaben, und wir werden das, was in unserem und das heißt ja Regierungsprogramm, das heißt ja nicht 100 Jahre Programm für ein glückliches Sachsen-Anhalt. Da kann ich einfach nicht verstehen, wie das funktionieren soll, weil sonst würde man ja sagen, das will ja jeder. Also jeder will Bevölkerungswachstum haben. Jeder möchte sichere Straßen haben. Jeder sagt, wir finden es gut, wenn in dem Land geforscht wird, wenn die Schulen gut funktionieren, wenn Leute wieder eine handwerkliche Ausbildung machen. Und da sehe ich tendenziell eher die Ehrlichkeit auf der anderen Seite. Die anderen sagen halt, der Landeshaushalt ist so kaputt, wir können uns da nicht bewegen. Deshalb werden wir da nichts tun. Sie sagen, der Landeshaushalt ist kaputt, wir bewegen uns. Aber es gibt keinen Weg, wie Sie da, also Sie zeigen jedenfalls im Regierungsprogramm keinen Weg, wie es gehen kann.
Versuchen Sie es doch mal zu erklären, Herr Siegmund, wie das geht. Weil es ist, zu sagen, wir müssen was gegen diesen demografischen Faktor tun, der so hart zuschlägt, ist wichtig. Und auch das Versprechen zu sagen, wir entlasten euch, auf jeden Fall belasten wir euch nicht noch mehr mit weiteren Steuern und Abgaben. Gute Sache. Sie brauchen das bei Ihrer Wirtschaftslage in Sachsen-Anhalt definitiv. Ja. Die Frage ist, wie Sie es machen. Woher kommt das Geld?
Ja, also der erste ganz große Unterschied, und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit, ist einfach die langfristige, ganz klare Perspektive, dass wir unsere eigene Position nicht für irgendwelche Machtoptionen über Bord werfen wollen. Und das ist schon mal der ganz große Unterschied, wenn man auch, Sie haben es ja gesagt, Sie wollten andere Wahlprogramme heute noch vergleichen.
Nein. Ich glaube, nächste Woche kommt.
Weil wenn Sie das mal in der politischen Landschaft anschauen, ist es natürlich immer oftmals in der politischen Realität genau das Gegenteil von dem, was die regierungstragenden Fraktionen ja vorher versprochen haben. Das ist ja das insbesondere, was wir der CDU hier ankreiden.
Aber wir sind ja jetzt bei Ihnen.
Das ist das Thema Glaubwürdigkeit.
Aber wir sind bei Ihnen beim selben Regierungsprogramm, Thema.
Ich bin noch nicht fertig.
Und
mit dem Thema Regierungsprogramm ist es so, und das sagen wir auf jeder Veranstaltung, haben wir bei dem Parteitag gesagt, das ist eine langfristige Vision, die Vision 2026 von unserem Bundesland ist, wie wir es langfristig aufbauen wollen. Und da unterscheiden wir, und das sage ich in jeder Kommunikation, zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen. Kurzfristige Maßnahmen werden nächste Woche sogar auf unserem Landesparteitag beschlossen. Es wird ein 100-Tage-Programm sein. Das wären ganz konkrete landespolitische Maßnahmen,
nämlich,
die sofort finanzierbar sind. Der Parteitag muss erst mal beschließen. Ich kann Ihnen ein paar sagen.
Okay, aber die Ideen,
landesweite Arbeitspflicht für Asylbewerber zum Beispiel. Das ist aber auch nichts Neues. Das haben wir in einigen Kommunen ja schon als AfD-Antrag durchgesetzt übrigens. Das sind Sofortmaßnahmen.
Bringt Ihnen nicht das Geld in die Kasse, das Sie brauchen?
Natürlich nicht. Es geht erst mal um eine politische Vision, wie man dieses Land wieder aufbaut. Und die mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen, die auch im Bereich der Wirtschaftsförderung sind, wo ich auch davon ausgehe, dass wir uns langfristig wirtschaftspolitisch natürlich so entwickeln, dass wir auch mit Mehreinnahmen zu rechnen haben. Kommen wir gleich noch mal zum Fachkräfterückgewinnungsprogramm. Die sind die langfristige Vision für dieses Bundesland. Und demzufolge ist es völlig in Ordnung, wenn ich sage, ich erbe jetzt hier einen riesen Schuldenberg. Ich erbe ein Land, was aktuell zumindest wirtschaftspolitisch, demografisch, medizinische Versorgung sehenden Auges gegen die Wand geht. Und wir sagen jedem Bürger ganz klar, wir müssen das aufbauen. Natürlich ist es nicht im Jahr 2027 umgesetzt, wie es im Regierungsprogramm steht. Das geht nicht mit den Grundlagen.
Wann dann?
Ja, das kommt doch darauf an, wann wir es auf Bundesebene schaffen. Ich meine, das steht ja auch im Regierungsprogramm. Das wird uns nachgesagt, dass wir immer so viele bundespolitische Themen drin haben. Ungefähr ein Drittel unseres 160-seitigen Regierungsprogramms.
Wir können das hier schon sauber unterscheiden, Herr Siegmund. Wir haben hier gesprochen über Landesmaßnahmen.
Natürlich.
Und das ist das, was Sie machen. Deswegen habe ich vorhin gerade gesagt, das sind landesspezifische Maßnahmen, die Sie umsetzen wollen.
Das ist korrekt, Herr Lanz.
Aber jetzt schichten Sie alles ab und sagen, das ist eine langfristige Vision. Sie provozieren die Frage, wie langfristig ist diese Vision?
Nein, ich habe gesagt, dass ein Drittel unseres Regierungsprogramms ungefähr auch bundespolitische, langfristig perspektivische Themen beinhaltet.
Weil wir ganz klar als
Bundesland sagen, das Problem ist,
wann zahlen Sie dieses Babybegrüßungsgeld? Wann machen Sie Kitas kostenfrei?
In dem Moment, wo wir die haushalterische Freiheit dafür haben, so schnell wie möglich. Wir sind allerdings als Bundesland von den völlig verrückten Entscheidungen in Berlin genauso abhängig wie alle anderen Länder aktuell.
Aber Herr Siegmund,
und das ist das große Problem. Und deswegen sagen wir
Bildung,
immer,
Bildung und Kinderbetreuung, das sind Länderthemen.
Ist Landessache.
Da könnten Sie was machen.
Die Ausfinanzierung des Bundeslandes ist aktuell katastrophal abhängig von der Berliner Politik.
Aber
die gesamte wirtschaftliche
Ausfinanzierung ist wirklich katastrophal.
Schauen Sie unser Chemiedreieck. Die Betriebe stehen am Rand der Existenz. Der Mittelstand in Sachsen-Anhalt wird gegen die Wand gefahren, insbesondere durch die völlig verrückte Politik aus Berlin. Und der große Unterschied ist, dass diese Politik nur möglich ist, weil die Länder alle mitspielen. Auch ein Sachsen-Anhalt, auch eine CDU in Sachsen-Anhalt spielt diesen ganzen Quatsch mit. Und deswegen haben die Bürger bei uns die Nase voll, weil die doch sehen, welche Einflüsse das hat. Wir versuchen auf Landesebene.
Sie machen hier die ganze Zeit Diagnose und Befund und sagen, was die anderen alles falsch machen.
Lösen will.
Ja, so. Und mich würde gerne interessieren, oder mich würde interessieren, was da drin steht in Ihrem Wahlprogramm. Die Dinge, die Sie versprechen. Also, wie genau setzen Sie die um und wann?
Wie genau setze ich sie um? So schnell wie möglich setze ich um, dass ich alles, was ich einsparen kann, einspare.
Das geht wie deutlich, groß ist das Einsparpotenzial?
Mehrere Sie 100 Millionen Euro in unserem alternativen Haushalt. Das geht darüber, aber wir haben Kündigungsfristen auch, Herr Lanz. Wir haben zum Beispiel die ganze Vereinsförderung. Das sind Zusicherungen über teilweise ein, zwei Jahre.
Sie haben das doch durchgerechnet auch, mit Sicherheit. Sie haben doch ein seriöses Programm vorgelegt.
Sie können gerne, wenn ich den jetzt schriftlich hätte, in unseren alternativen Haushalt dezidiert reingucken, den wir seit 10 Jahren jährlich aufstellen. Davon gehen wir von ungefähr ein Einsparpotenzial von 400 bis 500 Millionen Euro innerhalb von 1 bis 2 Jahren aus.
Das reicht nicht, ne?
Natürlich reicht das nicht aus. Und deswegen sage ich ja, dann beginnt die Aufbauarbeit, Herr Lanz. Ich muss doch aber irgendwann mal anfangen. Und es gibt nur mal, wir sind eine Rechtsstaatspartei. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Und wenn diese aktuelle Regierung dieses Land hier gegen die Wand gefahren hat, die Kassen geplündert hat, völlig verrückte Verträge mit irgendwelchen linken Vereinen gemacht hat, die gefördert werden, das ist alles Steuergeld, was weg ist. Das muss ich aufarbeiten,
Herr Lanz. Das ist nicht,
aber sagen wir doch mal so,
Herr Sigmund, das ist völlig legitim zu sagen, verrückte linke Vereine, können Sie alles machen.
Ja.
Nur, wir müssen ehrlich sein, das ist nicht das Geld, das Sie benötigen, um Sachsen-Anhalt wieder fit zu machen.
Das ist doch ein Beispiel, Herr Lanz.
In keinster Weise.
Es geht auch deutlich darüber hinaus.
Ich finde halt eben ehrlich gesagt, also was Sie ja tun in Ihrem Regierungsprogramm, Sie legen schon nahe, wir machen das und wir machen das sofort. Sie wollen ja nicht 20 Jahre warten, bis die Familien wieder anfangen, Kinder zu bekommen, weil sie von Ihnen so üppig oder angemessen, kann man auch sagen, ausgestattet werden. Aber Sie machen es. Aber gleichzeitig sagen Sie weg mit der Biersteuer. Das ist echt viel Geld für Sachsen-Anhalt.
Also, wie viel ist das?
Es hört sich lächerlich an.
16 Millionen Euro?
Ja, es sind 16 Millionen Euro.
Ja, aber das kann ich ja nicht mal als Bundesland beeinflussen. Das war eine anekdotische, humorvolle Auseinandersetzung beim Plenum.
Steht aber in Ihrem Programm auch drin. Ich habe mir das mal alles aufgeschrieben.
Ist das nicht so im Mund?
Ja, einfach weil ich...
Wir reden auch von Bagatellsteuern. Es gibt halt Steuern, wo... einfach der ganze Aufwand so teuer ist, dass man sich die Steuer nicht streichen könnte.
Ich meine, wenn alle Bauern rein verpflichtet sind. Aber die Grunderwerbssteuer ist zum Beispiel keine Bagatellsteuer. Wenn Sie die halbieren, dann verzichtet das Land auf 114 Millionen. Das ist ungefähr so viel oder das ist zumindest die Hälfte von dem, wie Sie brauchen würden für das Kindergeld, das Landeskindergeld. Also warum gehen Sie in ein Aus- oder ein Sparprogramm auf der einen Seite und können aber nicht sagen, wie sie die Maßnahmen dann wirklich finanzieren wollen. Ich finde, das ist ein echtes, also das ist eben wirklich für mich auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil ich eben gar nicht sehen kann, wie sie bei dieser ganzen Liste 1000 neue Polizisten versprechen sie den Leuten, damit es sicherer wird auf Sachsen-Anhaltsstraßen. Die kosten 60 Millionen. Sie brauchen 60.000 Euro, um einen neuen Polizisten Arbeitsplatz zu schaffen. Da ist noch kein Auto und keine Waffe dabei, aber immerhin die Krankenversicherung für den Mann. Also das ist so wahnsinnig viel Geld, was Sie da, weil Sie wollen neue Abschiebeplätze, Haftplätze, 270. Die letzten, die geschaffen wurden in Sachsen-Anhalt, haben 1,3 Millionen pro Stück
gekostet. Ja, das ist eigentlich der ganz große Witz.
Ja, aber das ist doch kein Witz. Sie müssen doch mit den Kosten hinkommen, die Sie machen wollen. Aber selbst wenn Sie die jetzt in Doppelstockbetten legen wollen, wird es trotzdem teuer sein. Und Sie müssen dieses Geld doch aufbringen, um Ihren Wählern und Wählerinnen und Ihren Bürgern auch zeigen zu können, dass sie handeln können. Wenn sie dann nur stehen als neuer Ministerpräsident und sagen, boah, die sind alle so fies zu uns in Berlin und auch der Bundesrat will gar nicht so, wie ich will.
Das wird so kommen, ja.
Ja, aber das reicht doch nicht. Das ist nicht die gut gelaunte Botschaft, die Sie versprechen.
Also erstmal muss ich einsetzen, der politische Wille ist doch entscheidend.
Sie können den Zettel übrigens gerne haben und Ihren rechten, ausgebildeten Leuten mitnehmen. Ich habe nämlich das Gefühl, die hätten einfach noch mal ein bisschen mehr rechnen sollen.
Ich lade Sie auch mit ein. Sie wirken sehr kompetent. Sie können gerne mitarbeiten bei unserem Regierungsprogramm.
Vielen Dank. Ich bin Journalistin. Aber ich guck mir das weiter an.
Ich gebe Ihnen ein tolles Beispiel. Sie haben gerade über die Abschiebehaftplätze gesprochen. Über 1 Million Euro für einen Abschiebehaftplatz. Wir haben in Stendal, bei mir in der Nähe, haben wir eine Aufnahmeeinrichtung. Über 70 Millionen Euro hat das Ding gekostet. Plus nochmal ungefähr 10 Millionen Euro laufende Kosten im Jahr. Da steht ein Rettungswagen auf dem Gelände. Da wird ein externer Reinigungsdienst reingeschickt. Da wird Catering alles geliefert. Das sind alles Größenordnungen an Geld, was unserem Land auch wieder fehlt, wo die Bürger auch die Verhältnismäßigkeit völlig aus dem Ruder laufen sehen.
Und ja, das sind sagen Beispiele, Sie so, aber da zahlt das Land gar nicht so viel, sondern es sind meistens Bundesmittel, die da bezahlt werden.
Also jetzt sind wir eigentlich,
im Haushalt des Landes Sachsen-Anhalt stehend für Asylbewerber und Flüchtlinge 163 Millionen Euro.
Genau.
Das können Sie sparen. Und alles andere zahlt der Bund.
Und da muss ich ein bisschen wieder widersprechen, weil ja wahnsinnig viele indirekte Kosten auch mit der ganzen verfehlten Asylpolitik verbunden sind, die unsere Gesellschaft an anderen Punkten lehnen.
Ja, aber die sparen Sie nicht heute und morgen, die können Sie vielleicht in 10 Jahren sparen.
Ja, mit der Herangehensweise kann ich auch noch in 20 Jahren genauso weitermachen.
Aber es ist,
man muss doch endlich mal anfangen, dieses Rad zurückzudrehen und dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Das ist doch völlig Herr Bender, wollte.
Also, ich will nur mal sagen, ich habe mit AfD-Politikern aus anderen Bundesländern über genau das Thema gesprochen und die wollen ja auch regieren. Ne? Also die wünschen sich, dass sie Erfolg haben und dass das eine Signalwirkung ist. Schaut mal her, die AfD, die schafft den Wandel und die haben Sorge, dass das auf genau diese Weise schief geht. Ne? Sie versprechen alles Mögliche und dann hagelt es Zurücknahmen und dann müssen sie sagen, es ist alles ganz schwierig und es klappt doch nicht. Leute sind enttäuscht und so. Und es gibt sozusagen das Bewusstsein in der Partei, dass das vielleicht auch ein Fluch sein kann, dass sie regieren, wenn man gerade in Sachsen-Anhalt auf die Finanzlage schaut,
wenn man
die
nicht verheerend liefern kann.
Ist. Und wenn man dann noch alles Mögliche verspricht, dann kann das richtig schief gehen für Sie.
Und das ist das ganz große Problem, ganz kurz noch, aber wir versprechen nicht das Unmögliche. Wir zeigen eine ganz klare langfristige Perspektive für dieses Land auf. Und wir sagen ganz klar, dass und die Prozesse einander bedingen. Und wir sagen, das große Rad muss in Berlin gedreht werden. Jede Minute gehen 20.000 Euro in die Ukraine. 365 Tage im Jahr. Das ist Geld, was den Ländern fehlt. Das ist Geld, was den Kommunen fehlt. Wir haben es seit der Wende in Sachsen-Anhalt nicht hinbekommen, eine kostenlose Kindergartenversorgung einzuführen. Aber am Landesförderprogramm für Lastenfahrräder oder Integrationslotsen, die mit Asylbewerber einkaufen gehen, das wird bei uns alles bezahlt.
Integrationslotsen.
Ja, brauchen wir nicht.
Ja, aber wie viel Geld ist das?
Es ist, die Gesamtsumme ist einfach gigantisch groß. Wenn ich den Gesamtkomplex, die medizinische Versorgung, die Sicherheitskosten, die Entwicklungshilfe,
zwei Sachen.
Ist ein gigantischer Kostenblock
aber in diesem Land, der uns allen vorenthalten bleibt. Ich habe verstanden, Herr Siegmund, Sie setzen sozusagen, wenn ich Sie wohlwollend interpretiere, würde ich sagen, Sie setzen darauf, wir verändern die Strukturen so, dass wir durch Anreize, wir kriegen Kinder, wir vergrößern uns als Bevölkerung, wir holen ausgewanderte Deutsche wieder zurück. Dann werden wir irgendwann wirtschaftlich so prosperieren, langfristige Perspektive, dass wir da quasi rauswachsen aus dem ganzen Drama.
So schnell wie möglich.
Das ist die Idee.
Ja, selbstverständlich. Man muss doch wieder mal bergauf denken.
Aber das muss man doch mal den Leuten deutlich sagen.
Das machen da
reden
wir
über einen langen Zeitstrahl.
Waren Sie mal bei einer Veranstaltung von uns? Haben Sie sich das mal angeschaut? Wir haben, jede Woche hatten wir also Veranstaltungen überall im ganzen Land gemacht, mit hunderten Leuten.
Genau.
Die Säle sind voll und wir sind transparent und sagen ganz klar, auch bei der Kündigung des Medienstaatsvertrags können wir gerne drüber sprechen. Es geht nicht alles von heute auf morgen, um Himmels Willen. Diese Glaubwürdigkeit ist für mich wahnsinnig wichtig. Ja. Da bin ich völlig bei Ihnen. Wir müssen aber endlich mal anfangen und nicht immer nur erzählen und von Wahl zu Wahl denken.
Okay, zwei Sachen müssen wir unbedingt noch klären. Sie sagten gerade, wir holen Leute zurück.
Ja.
Jedes Jahr wandern ungefähr 300.000 Deutsche aus.
3 Millionen ungefähr in den letzten Jahren.
Genau. Oh, das sind leider Leute, die wir hier gut gebrauchen könnten. Das sind meistens sehr gut ausgebildete Leute. Die sind im Schnitt 36 Jahre alt. Das sind Leute, die Top-Abschlüsse haben. Das sind Leute, die viel Geld verdienen. Mit anderen Worten, Leute, die auch viel Steuern zahlen und so weiter. Leute, die Frau Heidenfeld hier gut gebrauchen könnte. Und Sie natürlich auch.
Es kommen aber auch immer 200.000 zurück.
So, das wollte ich gerade sagen. Es kommen auch ungefähr 200.000 zurück. Das heißt, da gibt ein Saldo von ungefähr 90.000. Mhm. Diese 90.000 reichen natürlich hinten und vorne nicht, um ihren Fachkräftemangel zu beheben.
Naja,
da reden wir über ein deutschlandweites Thema.
Außerdem, ich sage ja nicht jedem nach, dass er nur aus politischen Gründen hier abhaut. Also es gibt auch Leute, die finden das Wetter woanders schön. Das ist doch völlig in Ordnung. Das ist Freiheit.
Genau.
Aber da gibt es unterschiedliche Schätzungen, 20-30%, die halt aus innenpolitischen Gründen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen, weil sie die politische Landschaft hier nicht mehr ertragen, abhauen und sagen, ich hätte gerne mein altes Land zurück.
Nee, das stimmt nicht.
Ich kann Ihnen mal zeigen, wie viele tausend Zuschriften wir schon
aber man muss da, glaube ich, ganz genau unterscheiden. Was Sie zitieren, ist eine Studie, da ist nach Auswanderungswunsch gefragt worden. Das sind Leute, die sagen, am liebsten würde ich hier in den Sack hauen. Da haben Sie recht, das sind 20% ungefähr. Aber die Frage, wer geht wirklich? Wer zieht wirklich weg? Und wenn wir sagen, es sind 300.000, das ist nicht mal 1% der deutschen Bevölkerung. Und die gehen, und da gibt es eben also Auswanderungsbefragungen, warum geht ihr? Mhm. Und die sagen halt, vor allem, weil ich was erleben will. Also die haben ein positives Gefühl zu gehen.
Wir gehen, weil wir woanders weniger Abgabenlast haben, weil wir weniger Steuerlast haben. Also das hat schon auch was mit strukturellen Themen
ich will
hier
das auch
zu tun.
Nicht, ich will aber ich glaube, diese 20-30%, das stimmt so nicht.
Ich will es nur ein bisschen zusammenhalten. Im Saldo 90.000 ungefähr, sagen wir 100.000, die zurückkommen jedes Jahr. Die fehlen, exakt. Das heißt, wie wollen Sie anreizen, dass diese Leute zurückkommen und in welcher Zahl soll das stattfinden?
Naja, das merken wir jetzt schon an diesen ganzen Zuschriften. Also ich meine, das ist eine Komponente, die ist nicht immer an Zahlen, Daten und Fakten messbar, die ist ja auch mit einer persönlichen Lebensgeschichte verbunden. Und wenn mir halt Leute schildern, die zum Beispiel nach Ungarn gegangen sind als Handwerker, oder als Pflegefachkräfte ins Ausland oder auch Ärzte in der Schweiz, in Norwegen, die sagen, Geld ist für mich nicht alles im Leben. Eigentlich vermisse ich meine Heimat, aber ich erkenne die Heimat nicht mehr wieder. Ich bin jetzt in einem Land, wo ein Weihnachtsmarkt aussieht wie eine Festung. Das ist nicht das Deutschland, was ich eigentlich haben möchte. Und wenn ihr das mir zurückholt, dann komme ich wieder nach Hause. Bitte macht das. Oder auch innerdeutsche Angebote habe ich schon von Unternehmen, die sagen, heute erst wieder eine E-Mail bekommen aus Baden-Württemberg. Okay. Aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, mir geht es ja ums ganze Land. Ich möchte in ganz Deutschland wieder vernünftige Zustände.
Aber ich sehe das als langfristigen Wettbewerbsvorteil. Damit lösen Sie nicht den Fachkräftemangel.
Ne? Ja, doch, ich sehe das schon als langfristigen Wettbewerbsvorteil, wenn man hier wieder vernünftige politische Rahmenbedingungen hat. Oh. Wenn ich die Frage ist, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht ändern kann oder dass die Verwaltung gendert oder den ganzen Quatsch, sondern dass wir uns wieder auf den Fokus konzentrieren, dass wir der Wirtschaft Freiheit geben, dass wir uns auf den Mittelstand konzentrieren.
Herr Simon, können wir das bitte lassen? Das ist genau den gleichen Quatsch, den Sie mir und jetzt anderen hier vor. Machen Sie gerade auf. Was zur Hölle hat es mit der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt zu tun, ob irgendjemand gendert oder nicht?
Das kann ich Ihnen sagen.
Nein, Sie bekämpfen an der Stelle wirklich Gespenster, die außer Ihnen keiner sieht?
Das sehen Sie vielleicht hier aus diesem Elfenbeinturm heraus.
Nichts Elfenbeinturm. Das ist aber die Lebensrealität. Ich bin selber so häufig unterwegs. Ich kenne auch Ihr Land ziemlich gut.
Dann wollen wir mal zusammen auf die Straße gehen und mit den Bürgern mal sprechen, was die aktuelle
Stadt. Ob die Gendern interessiert?
Das ist ein Baustein, das ist das gesamte Paket.
Also Sie sagen, es ist egal, ob Sie eine Verwandtenaffäre haben, das interessiert die Leute nicht. Das ist das große, große Bild. Aber ob gegendert wird oder nicht, interessiert Leute unfassbar.
Nein, das wollen Sie mir gesagt, nicht ernsthaft erzählen. Das ist die gesamte Gemengelage.
Das ist Quatsch.
Natürlich nicht, Herr Lanz. Das ist die gesamte Gemengelage, dass wir in einem Land leben, wo wir alle der Meinung sind, wir haben keine anderen Probleme als sowas. Und uns die wirklichen Probleme, ich habe es gerade gesagt, keine Kindergartenbeiträge
seit der Wende.
Lass uns weitergehen. Das wird ignoriert. Nein, das ist wichtig, Herr Lanz, weil das ist die Grundlage, warum wir diese Schieflage in Deutschland haben. Nicht mehr aufs Wesentliche fokussieren, nicht mehr nach vorne blicken, bergauf. Ich möchte in einem Land leben, wo es bergauf geht und nicht, wo wir das sehenden Auges gegen die Wand
fahren. Das wollen die anderen ja auch. Und das
deswegen haben wir andere Probleme als Gender. Das war vielleicht ein Beispiel, aber es ist so.
Lass uns nicht mit dem Quatsch aufhalten. Ich wollte nur fragen, Energie zum Beispiel.
Ja, das ist die Grundlage.
So, Chemiedreieck, Leuna. Ja, die Leute bei Ihnen, die haben echt Sorgen. Mhm. Und da haben Sie genau diese Facharbeiter, die jetzt Angst haben, dass sie abgewickelt werden.
Natürlich, Automobilzulieferer genauso.
So, exakt. Wie holen Sie günstige Energie nach Sachsen-Anhalt? Sie sind, ich fahre oft durch Ihr Land.
Haben Sie mal die Windräder gezählt?
Das kann man nicht, weil es tatsächlich so viele sind.
2800 ungefähr.
Ja, ich habe aber mittlerweile das Gefühl, dass das für Sie tatsächlich auch ein Wettbewerbsvorteil ist, dass Sie so viel regenerative Energie haben. Ich habe mir das angesehen, Sie hatten im letzten Jahr 63% Ihres Stroms, machen Sie regenerativ. Das ist doch für internationale Unternehmen, beispielsweise auch Intel, die haben dann aus anderen Gründen abgesagt, aber das ist für die ein Wettbewerbsvorteil, wenn Sie Ihren Kunden sagen können, pass mal auf, das, was wir herstellen, entsteht mit Hilfe von sauberer Energie.
Warum soll das ein Wettbewerbsvorteil sein? Also die Leute wollen günstige Energie haben und nicht stellen nicht die Frage, wo das herkommt.
Das ist nicht wahr. Also und so regenerative Energie, wenn sie erstmal da ist.
Es mag große Unternehmen geben, die das vielleicht wollen, aus politischen Gründen. Ja. Aber der Handwerker um der Ecke, der fragt nicht, aus welchem Windrad kommt mein Strom, sondern was kostet das?
Ja, aber sie brauchen und ja beides. Sie brauchen ja die Großen und die Kleinen. Und ich glaube, dass das tatsächlich, ich habe letzte Woche mal Großhandelspreise für Strom gesehen in verschiedenen Ländern. Also nicht das, was Sie immer beklagen, die großen Auflagen auf dem deutschen Stromkreis, sondern Großhandelspreise. Und da sieht man eben total deutlich, dass die Länder, die einen Mix haben aus Atomkraft und Erneuerbaren, und Atomkraft finden sie ja gut, dass die besten Großhandelspreise bezahlen. Genau. Und die fossil nur haben, das ist ja so ein bisschen das, was in Ihrem Regierungsprogramm auch steht, dass die im Großhandel ganz schlechte Preise haben. Und ich glaube, da muss man auch als Landesvater, als künftiger Möglicher, sich doch darauf einstellen, dass man eben sieht, dass Tesla in Grünheide in Brandenburg deshalb angesiedelt ist, weil da viel Energie ist, da viel erneuerbare Energie ist und dass das eben möglicherweise auch ein positives Argument ist, solche Investoren zu gewinnen, wenn man sie haben will. Und Sie sagen ja, wir wollen die internationalen gar nicht. Ich würde aber sagen, Sie brauchen die. Also wenn Sie Rechenzentren haben wollen, wenn Sie große Stromverbraucher dann auch haben wollen vor Ort und diesen Standortvorteil ausspielen wollen, dann kommen Sie an den internationalen nicht vorbei.
Also ich glaube, dass gerade bei Tesla es noch weitere Kriterien geben würde, die auch so ein Unternehmen in ein AfD-geführtes Bundesland führen
werden. Elon Musk fände das doch super, weil Sie fänden den auch toll.
Natürlich, und deswegen wird das
ein aber dann machen Sie doch nicht die grüne Energie klein. Die spielt für Sie eine Rolle.
Das ist doch kein Widerspruch. Ich habe gesagt,
das ist entscheidend. Mich interessiert nur, was gehört ja alles irgendjemandem, Herr Simon, nochmal Ihr Plan, der große Energieplan, wie geht der? Geht der so, dass man sagt, wir bauen Windräder ab und bauen AKW auf? Oder geht der so, dass man sagt, wir lassen das alles stehen und bauen zusätzlich neue AKW, wissend, was das kostet?
Also der große Energieplan, der ist auf Bundesebene zu lösen. Das ist überhaupt kein Landesthema, das schreiben wir auch ganz klar in unser Programm.
Aber im Regierungsprogramm steht doch, dass der Rückbau von Windkraftanlagen vorgeschrieben werden soll.
Im Regierungsprogramm steht, dass es einen Bestandsschutz gibt für aktuelle Anlagen und dass keine weiteren gebaut werden sollen, weil wir einfach genug davon haben. Wir haben 2800 Windräder.
Sie wollen keine weiteren bauen?
Naja, die erste Frage ist erstmal, Sie haben gerade von Großhandelspreisen gesprochen, kann alles sein. Fakt ist eins, wir haben mit die höchsten Energiepreise, mit die höchsten Strompreise der gesamten Welt.
Das hat was mit Netzentgelten vor allen Dingen zu tun.
Auch, natürlich.
Die in Ostdeutschland, da wird sozusagen die grüne Energie zum Fluch an dem Punkt.
Genau.
So ehrlich muss man sein. Leute in Sachsen-Anhalt zahlen dann besonders viel für Strom.
Genau.
Das ist der Teil.
Also wir verteufeln erstmal grundsätzlich nichts. Wir sind technologieoffen. Und das macht mich auch so stolz als AfDler. Das ist alles in Ordnung. Jeder 40. Arbeitsplatz hängt in Sachsen-Anhalt in diesem Bereich. Das ist auch eine Realität, die erkennen wir an. Mhm. Aber wir sagen ganz klar, das ist halt nun mal subventioniert. Sie haben ja gerade ein Beispiel genannt. Ich meine, es gibt ja noch auf Bundesebene noch mehr Kosten. Wenn ich an diesen Klimafonds da denke, auch nochmal, glaube ich, 13 Milliarden Euro.
Ja, im Regierungsprogramm steht, dass Sie die E-Auto-Förderung abknipsen wollen.
Naja, das ist jetzt die grundsätzliche Frage, die wir uns als Gesellschaft mal stellen müssen. Unabhängig, ob es AfD ist oder nicht, wollen wir eine Technologie subventionieren und deswegen ideologisch fördern, weil wir der Meinung sind, das ist jetzt klimafördernd oder was auch
immer. Wir wollen einfach nur wissen, wollen Sie oder wollen Sie nicht?
Naja, wir möchten marktwirtschaftlich, freiheitlich herangehen und sagen, für uns ist wichtiger, wie das Weltklima in 500 Jahren ist, wenn überhaupt Deutschland daran einen Anteil hat,
also
wie wir aktuell wettbewerbsfähig sind. Was nützt es uns denn, wenn die Unternehmen abhauen aus Deutschland? Das passiert ja gerade flächendeckend, weil sie die Energiepreise nicht bezahlen können. Und da müssen wir uns irgendwann mal die Frage stellen, ist es das alles wert? Und wir sagen ganz klar nein. Wir müssen einfach wieder realistischer rangehen. Wir müssen Sofortmaßnahmen ergreifen, damit wir günstige Energie haben. Gerne vielleicht auch, wenn diese Technologie sich irgendwann so entwickelt, dass es wettbewerbsfähig ist, auch ohne Subventionen. Oder wenn die Speichermöglichkeiten vorangetrieben sind. Dafür sind wir doch völlig offen.
Aber Sie müssen ja einen Plan haben. Sie können ja nicht einfach sagen, als jemand, der Politik gestalten soll, wir gucken jetzt mal, was passiert, wie sich das entwickelt. Das ist die schöne Situation, ja, oder Position, die wir haben. Wir können einfach fragen, was haben Sie denn vor?
Natürlich, Herr Lanz,
aber Sie treten an, weil Sie was gestalten wollen. Sie müssen noch eine Idee haben, wo die energiepolitische Vision für die Zukunft ist. Naja, einfach zu sagen, es ist technologieoffen, das ist die Chiffre für, wir wissen gar nicht und wir tun gar nichts.
Nee, das stimmt nicht. Die entscheidende Antwort war gerade, die Ideologie da herauszulösen. Wir haben aktuell eine Energiewende in diesem Land, die ist in Ideologie getrieben. Das ist kein Geheimnis. Man möchte klimaneutral werden. Und da sagen wir ganz klar, das ist nicht verhältnismäßig. Die Realitäten sehen wir. Wir erleben sie gerade in Sachsen-Anhalt. Sie haben die Beispiele selbst genannt. Chemiedreieck. Auch die Situation bei den Automobilzulieferern ist eine Konsequenz aus dieser Ideologie. Mhm. Fragen Sie mal VW, wie es da gerade läuft. Oder bei Mercedes-Benz. Wie läuft es denn da? Super.
Aber Simon, ist es
ironisch.
Denn keine...
Und die Konsequenzen merken wir in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und deswegen weg mit dieser Ideologie.
Ist es denn keine Ideologie, wenn man sagt, wir wollen jetzt zurück zu fossil und wir wollen das wieder aus Russland bekommen und wir machen uns wieder abhängig von denen?
Nee, die Ideologie ist es ja zu sagen, von dem kaufe ich nichts, weil der ist böse. Das ist ja ideologisch, weil ich mich damit moralisch erhebe und sage, ich kaufe jetzt lieber woanders teurer ein, damit ich damit irgendwelche geopolitischen...
Als vaterländische Partei würde ich eben schon sagen, dass man sich Gedanken darüber macht, wer ist ein Aggressor, wer bedroht Europa, wer tut es nicht. Und sollte man sich von dem unbedingt abhängig machen. Also unabhängig davon, wie ich zur Energiewende stehe oder zum Klimawandel, würde ich sagen, ist vielleicht doch riskant. Und der wird nicht an Magdeburg vorbeifahren.
Wie erfolgreich war jetzt diese tolle moralische Einstellung, die wir jetzt in den letzten 4 Jahren hatten? Wohin hat die uns gebracht? Wie viel Menschenleben hat die in diesem Konflikt
geschützt? Es hat ja nicht Deutschland Gas abgeknipst, sondern Russland hat kein Gas mehr geliefert.
Wir haben gar keinen Anteil daran. Wir waren ganz artig und haben gesagt,
natürlich haben wir einen Anteil.
Aber Frau Weinfeld, Herr Simut, ist schon richtig. Das kann man nicht ignorieren.
Wer hat
es
den
war
Krieg
nicht
angefangen?
Wir, die nichts mehr gekauft haben, sondern schon im Herbst davor, Herbst 21, hat Putin selber den Gashahn zugedreht.
Und wir haben gar keine Sanktionen und alles. Wir sind da völlig unschuldig. Also das ist aber ein bundespolitisches Thema, das an anderer Stelle zu lösen. Die Auswirkungen, Herr Lanz, aber und das ist das Entscheidende. Und da sind wir wieder bei dem, machen wir das Ding rund. Die müssen wir leider in Sachsen-Anhalt ausbauen und das geht nicht. Und
aber deswegen ich halte fest, Sie können nicht wirklich den Facharbeitern in Leuna sagen, pass auf, wir kriegen das hin.
Na doch.
Wir machen günstige Energie. Das können Sie nicht wirklich sagen. Sie versprechen das, aber Sie können es nicht wirklich umsetzen. Ich habe keine Antwort gehört bis jetzt.
Ganz entscheidende Antwort. Der letzte Satz. Ich möchte als AfD-geführte Regierung den ersten Schritt gehen, dass wir mit diesem Thema endlich auch auf Bundesebene anfangen, Schluss zu machen. Also es muss, und ich muss mich wiederholen, endlich in Berlin natürlich passieren. Aber es funktioniert aktuell in Berlin alles nur so, wie es ist, weil halt alle mitspielen. Und
da müssen wir Schluss schon machen. Auf, ne? Immer wenn es wirklich ans Substanzielle geht, sagen Sie mal Berlin.
Ja, dann sagen Sie mal bitte, wie ein Ministerpräsident, egal von welchem Bundesland, die energiepolitische Situation in einer ganzen
Sie schreiben es in Ihrem Regierungsprogramm. Mein Job ist es, nachzufragen.
Ja, Herr Bender, wir schreiben das ganz klar als langfristige Planung für unsere Bundesrepublik. Wir sehen das auch gemeinschaftlich. Wir denken nun mal nicht immer nur isoliert. Gehört alles zusammen, Herr Lanz. Und das ist wichtig. Und das haben die Leute in Sachsen auch verdient.
Aber
deswegen stelle ich mich da an Ihre Seite.
Wir sehen doch gerade, dass gerade da im Bund echt viel passiert im Moment. Und das ist doch eigentlich Wasser auf ihren Mühlen. Das, was Frau Reiche da tut, ist doch genau das, was in ihrem Programm ja. auch steht.
Ich würde gerne noch Schlusswort an Justus Bender, weil wir leider schon am Ende der Zeit sind. Herr Bender, können Sie noch mal kurz erklären, was da sozusagen gesinnungspolitisch jetzt da reinkommt für den Fall, dass Herr Siegmund die Wahl gewinnt? Singen wir dann morgens in Sachsen-Anhalt erstmal die deutsche Hymne und hissen eine deutsche Fahne? Und müssen nicht mehr alle zwingend zur Schule gehen? Was passiert da?
Das ist Sachsen-Anhalt-Lied.
Es wird natürlich in Deutschland immer der Fehler gemacht, dass man weit zurück in die Vergangenheit greift und dann so tut, als würde das Vierte Reich irgendwie entstehen. Und das entsteht natürlich nicht, sondern es ist eher das Modell Ungarn vielleicht, ne? Also eine antiliberal, autoritär, die Kinder, ne, sollen wieder Respekt USA. Vor den Lehrern. Ne? USA, genau. Wir sehen es ja überall und wir können es auch vorstellen. Mhm. Natürlich geht die Welt dann weiter und so weiter. Aber
sind Sie gegen Respekt für Lehrer?
Es ist ja, ich finde, was in Ihrem Programm steht, das ist so ein bisschen eine kindliche Vorstellung von Bildung. Überall da, wo wir höhere Bildung haben in Deutschland, Leistungskurs, Oberstufe, Universitätsseminar, Forschungskolloquium, da ist man eher auf Augenhöhe. Da ist man nicht, ne, steh mal auf und sei mal still, sondern da wird auf Augenhöhe diskutiert und es gibt nicht diesen Leistungsbegriff wie in der 6. Klasse oder so. Und ich finde, diesen Geist atmet so ein bisschen Ihr Programm. Ne? Man sehnt sich nach früher und will das alles so ein bisschen autoritärer gestalten. Und ich glaube einfach, dass sozusagen das liberale Deutschland ist bedroht damit ein bisschen. Und wir
haben Sie letztes Mal in der Schule. Wann haben Sie letztes Mal mit Lehrern gesprochen, die Lebensrealität in Schulen abbilden? Also ich bitte
ständig.
Die wünschen sich, dass mal wieder ein bisschen Ordnung herrscht. Die wünschen sich, dass immer wieder auch respektiert werden.
Aber die wünschen sich nicht die 50er Jahre zurück. Das ist eine, das ist so eine romantisierte Fantasie.
Nee, und die wird kein Schwarz-Weiß-Denken. Das ist der große Unterschied.
Dass sie werden das erleben. Falls sie das schaffen, dass sie dann die Nationalen besingen lassen, es werden Schüler nicht mitsingen, es werden Schüler boykottieren. Das ist ihr gutes Recht. Aber sie können das überhaupt nicht durchsetzen übrigens, ja. Und dann wird das vorne und hinten schiefgehen.
Ja, man kann sich darüber lustig machen. Man kann einfach darüber reden, dass wir einfach nicht das Leistungsniveau weiter absenken wollen. Das ist ja das entscheidende, verpflichtende Schullaufbahnempfehlung. Es muss auch nicht jeder studieren. Studiengänge sind wunderbar, aber auch eine Berufsausbildung ist etwas Wunderbares. Das sind die Punkte
in unserem Bildungsprogramm. Stimmt es, dass Sie nur 25%, glaube ich, der Schüler fürs Gymnasium überhaupt zulassen wollen?
Na, wissen Sie, wie viele Schüler eines Jahrgangs aktuell in Sachsen-Anhalt wirklich Abitur machen? Ja. 24,8%. Das ist das Problem, dass die Illusion besteht, man muss unbedingt aufs Gymnasium, damit man im Leben was wird. Und deswegen möchten wir vorher gleich die vernünftige Bahn gehen, dass jeder das machen kann, was ihn persönlich weiter im Leben bringt. Und das ist eine ungefähre, und das ist das nächste Ding, man zementiert uns da auch fest, aber wir geben es einfach nur als ungefähre Empfehlung fest. Viele sind einfach enttäuscht, weil sie sagen, ich muss jetzt aufs Gymnasium, aber eigentlich komme ich hier gar nicht hinterher. Aber meine Eltern sagen, ich muss das machen, damit ich im Leben was werde. Aber auch auf einer, wie gesagt, eine Berufsausbildung kann auch eine hervorragende Lebensgrundlage sein.
Also, versucht ein bisschen Klarheit zu schaffen und ein bisschen versucht zu verstehen, was wäre, wenn. Finde es immer gut, über Deutschland und insbesondere über Sachsen-Anhalt zu diskutieren, weil wir haben Aufgaben in diesem Land. Und Ihre Antworten sind diese, die von Sven Schulze sind andere.
Das ist korrekt.
Wir hören uns das an. Danke Ihnen ganz herzlich, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.